Fully embodied. Weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. RevLab.
Eigentlich wollten wir uns zum Spaziergang treffen, doch das Wetter hatte andere Pläne. Naja, vom Umgang mit dem Unbekannten, vom Umgang mit dem Ungewissen, darum geht es heute. Ich bin in Kappel am Albis, um mit Ilona Mons zu sprechen. Weshalb mit ihr, das hört ihr gleich. Doch so viel möchte ich schon im Voraus erwähnen. Vipassana, ein Wort, das ein paar Mal hier erwähnt werden wird, ist eine Art der Meditation, eine alte Tradition aus Indien, in der man 2, 4, 10 oder 20 Tage lang, manchmal auch länger, still ist. Das will heißen, es wird nicht gesprochen, es wird nicht gelesen, nicht geschrieben, niente. Je nach Ausprägung, je nach Linie sitzt man dann bis zu 14 Stunden am Tag auf seinem Meditationskissen. Das reicht aber auch schon an Vorgreifen. Viel Spaß beim Zuhören. Danke vielmals, Ilona, dass du mich heute Abend triffst.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich, ich bin gespannt.
So zwischen all den anderen Terminen, die da rumschwirren, oder?
Ja, es liegt im Moment einiges an. Also Mai ist ein aktiver Monat.
Wie bleibst du auch im Mai in dieser Stille, in deiner Ruhe?
Ich muss gestehen, ich habe da keinen besonders hohen Anspruch, sondern ich versuche einfach die Dinge, die auf mich zukommen, jeweils unmittelbar, sagen wir, bei einem Gottesdienst mich vorher zu sammeln. Muss aber auch gestehen, ich brauche für mich wie diese Sammlungszeit auch im Gottesdienst. Einfach, wenn ihr Musik einsetzt, die Begrüßung, die Sammlungsworte, einfach merken, oh, jetzt bin ich da. Weil es vorher einfach in der Regel passiert einiges. Und was ich schon versuche, ist morgens mich einmal wie zu erden, abends nochmal zu erden und zwischendurch oder im Lauf des Tages, das ist einfach der Fluss der Dinge und in dem mitschwimmen oder mitgeschwemmt werden, je nachdem.
Manchmal ein bisschen untergehen vielleicht.
Das auch, gehört dazu.
Du bist Pfarrerin in Kappel am Albis. Ist es richtig zu sagen, mit einem Schwerpunkt auf Meditation?
Ja, das ist schon richtig zu sagen. Auf alle Fälle bin ich mit dem Anspruch angetreten, oder nicht Anspruch, aber mit der vielleicht auch mit der Begeisterung für das Thema. Was mir natürlich auch ein wichtiges Thema ist, ist Seelsorge. Und ich finde, das geht natürlich beides sehr stark ineinander. Im Gemeindepfarramt, in der 50%-Stelle, ist allerdings klar, dass nicht jeder auf Meditation anspringt. Das ist einfach eine Landgemeinde und darum steht sicherlich Meditation nicht im Vordergrund. Aber in der Klosterstelle, eben in der 30%-Stelle, da habe ich etwas mehr Raum, um das zu entfalten.
Ja. Und wir haben vorhin kurz miteinander gesprochen und ich habe erfahren, dass du aus einer ganz anderen Welt quasi jetzt hier gelandet bist.
Ja, also mein erster Beruf war einfach, ich habe Volkswirtschaftslehre, Ökonomie studiert und das war etwas, was ich als junger Mensch einfach als genau den richtigen Weg empfand. Die Welt sollte ein besserer Ort werden und darum schien mir das naheliegendste Studium zu sein.
Ja. Wie das? Also diesen Gedankengang, mein Hirn kann den gar nicht nachvollziehen.
Gut, das ist vielleicht auch möglicherweise eine Generationenfrage, aber mir ging es einfach um eine Fairness, eine Gerechtigkeit, eine gute Verteilung und ich glaube, als eine wichtige Grundlage, wenn die Menschen wirtschaftlich, wenn es ihnen gut geht, dann ist ein Großteil der Sorgen eben nicht vorhanden und das war vielleicht auch in den 90er Jahren der Anspruch eben mit den Ländern des Südens, wie kann man da eine gute Form des Miteinanders finden? Das hatte mich damals motiviert für dieses Studium, ja.
Und du bist während deiner Arbeit bei der Bank dann zur Meditation gekommen?
Genau, das war, wie man so verschiedene Entwicklungen nimmt, auch im Berufsleben, aber dann eine Zeit, wo es sehr intensiv gearbeitet wurde und dadurch habe ich auch mal Rückenschmerzen bekommen. Und dann empfahl mir eine Bekannte und sagte, geh doch mal ins Yoga. Und das habe ich dann auch gemacht und das habe ich dann Übungen entdeckt, die ich seit Jahrzehnten nicht mehr geturnt hatte und dafür einfach eine Leidenschaft entwickelt. Ja, das hat mir gut geholfen, genau. Das war so der Einstieg.
Und dann vom Turnen, vom Yoga zum Sitzen, zur Meditation, wie ist das passiert?
Es war eigentlich ein relativ was heißt kurzer Weg? Also ich habe eben mit Yoga in London angefangen. Als ich dann in die Schweiz kam und so etwas mehr Zeit war, habe ich mich dann auch für die philosophischen Hintergründe interessiert, eine Yogalehrerin-Ausbildung gemacht. Und auf dem Weg bin ich zu meinem, wie sagt man, jetzt nicht Yogalehrer gekommen, aber einfach jemand, der mich inspirierte und dann auch zur ja, Vipassana-Meditation gebracht hat. Ja.
Und Vipassana ist jetzt nicht unbedingt der sanfteste Weg zur Stille.
Das würde ich im Nachgang auch so sehen, aber es war damals war es für mich der einfach ein selbstverständlicher Weg. Das war, es fühlte sich für mich genau nach dem an, was ich da auch machen musste und jetzt vielleicht nicht der sanfteste Weg. Es war irgendwie wie klar. Es war einfach die Stille und das war natürlich auch schon im Yoga, gibt es ja auch, oder gab es verschiedene Formen, die auch mehr mit Musik arbeiten. Das hat mich nie so angesprochen, sondern ich fand einfach die Stunden, die wirklich still waren, in denen nur geatmet wurde, eher sanfte Bewegungen, das hat mir mehr entsprochen und darum war vielleicht dann auch die Heranführung an Vipassana nicht ein derartig großer Sprung. Es hatte sich in Retreats ergeben, dass man eine Stunde meditierte, also es war nicht von 0 auf 100, sondern also für mich schon ein schrittweiser Weg, ja.
Und was waren so die Erfahrungen, die du, so die ersten Erfahrungen da?
Ich fand es schwierig. Und also ich fand es einfach schwierig im Sinne von natürlich mal eine Stunde im geleiteten Retreat still sitzen war in Ordnung, aber so ein Einstieg in ein 10-Tages-Retreat, was am Tag 0 beginnt und dann jeden Tag 10-11 Stunden sitzen beinhaltete, das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Rein von der, vielleicht gar nicht mehr von der Konzentration, aber von dem Merken, was alles an Geschichten da war und die einfach ablenken und doch viel wichtiger zu sein schien, als einfach das ruhig bleiben, sitzen bleiben, weiter beobachten. Und insofern war mein Einstieg eher nicht ganz so einfach. Wie gesagt, ich hatte Feuer gefangen und insofern bin ich den Weg dann auch weitergegangen.
Ist es etwas, was du heute auch noch so praktizierst?
Nicht mehr in der Intensität. Also ich habe das, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht 8 Jahre lang sehr intensiv mit bestimmt 2 10-Tages-Retreats oder auch 20 Tägern gemacht. Jeden Morgen 4 Uhr aufstehen, sitzen und irgendwann für mich gemerkt, dass so eine Enttäuschung sich einstellte. Das war so das Gefühl, da ist so eine Karotte vor der Nase und es hatte eine Strenge, die mir auf einmal weniger zusagt. Und ich merkte, es braucht noch was anderes.
Spannend. Was anderes?
Vielleicht dieses, also Menschen sind unterschiedlich und jeder bringt eben was ganz anderes mit zum Meditieren. Und der eine, und das schien mir auch der Hintergrund, eben in Indien, das ist nochmal eine ganz andere Kultur, sind die Menschen sehr viel, vielleicht auch undisziplinierter in gewisser Weise und darum braucht es diese Strenge. Wenn man allerdings hier aus dem westlichen System schon mit der Strenge kommt und dann kommt noch die Strenge obendrauf, dann ist es eigentlich wie eine Wiederholung dessen, was ich vorher im Bereich VWL Ökonomie gemacht habe, jetzt dann übertragen auf den spirituellen Pfad, wie man jetzt so gerne sagt. Und das hat mir dann auch irgendwann nicht mehr gut getan. Und so dass ich merkte, dieses einfach innehalten, immer wieder kurz und eben dann auch rausgehen können. Natürlich jeden Tag eine Zeit haben, zu der ich sitze, aber nicht mal mit der Strenge. Und wenn es einen Tag gibt, an dem es eben morgens keine Zeit hat oder der Abend zu lange, weil man wirklich müde ist, dann auch mal sagen, nein, trage Gottes Namen heute nicht. Also eine gewisse auch Flexibilisierung und auch dieses, ja, auch mehr darauf führen, was ist jetzt hier angesagt. Also bei mir Menschenwesen und das ist wichtiger als diese Strenge und die Disziplin.
Es ist spannend, was du erwähnst, dass du wie die Strenge vom alten Beruf, von diesem VWL dann mitgenommen hast. Das ist etwas, was ich oft beobachte in Menschen, dass wie so das, die alte Macherin, der alte Macher, der kommt und sagt dann, ich wache jetzt auf, ich werde jetzt erleuchtet.
Genau. Ja, genau. Das war so ein klarer Weg und das fiel mir natürlich in dem Moment überhaupt nicht auf. Es braucht eine Weile, bei dem einen kürzer, bei dem anderen länger, bis man auf den Gedanken kommt und sagt, ich wiederhole hier eigentlich ein Muster. Ja. Und das hat ja auch irgendwann den Weg eben zum Theologiestudium gegeben. Also ich habe dieses Ausbildung zur Yogalehrerin das Meditieren sehr intensiv betrieben, bin aber irgendwann aufgrund auch bestimmter privater Situation darauf gekommen zu sagen, Moment, ich habe doch auch, was ist eigentlich mit dem, was hier vor Ort ist? Also was ist so das, was sind so die eigenen Wurzeln? Und hatte mich dann eigentlich ja angefangen, einfach für Theologie zu interessieren. Ich dann auch entschieden und gesagt, gut, ich habe jetzt noch doch eine rechte Berufserfahrung. Ich kann es mir wie leisten, einfach mal ein Jahr Pause zu machen und mir einfach dieses Theologiestudium mal wie genauer anzusehen. Und dann hat sich natürlich auch da der Weg mehr in die Praxis, also habe dann viel ignatianische Exerzitien, so diesen Weg kennengelernt, kontemplative Exerzitien. Und das war natürlich dann nochmal eine andere Form als das strenge Vipassana. Also insofern die Frage, was hat denn eine Veränderung ergeben, würde ich schon sagen, dann auch dieses ins Gespräch kommen. Und da haben mir jetzt ignatianische Exerzitien sehr geholfen und mir auch wie einen anderen, und ich finde, sehr guten Zugang auch zu biblischen Texten wie ermöglicht.
Auch dieser Übergang von der Arbeit, die du früher gemacht hast, auf der Bank zur Pfarrerin, zum Theologiestudium. Wie? Warum?
Sag mal, ja, das ist gut. Also ich kann nur sagen, dass von dieser Ursprungsidee eben den Menschen soll es auch irgendwie wie auch gut gehen. Irgendwann die Erkenntnis, ja, das Wirtschaftliche ist zwar ein schöner Weg, ist auch wichtig, aber auch die Erkenntnis, es ist noch wie was Grundsätzlicheres. Und das war jetzt die vergangenen Tage ganz interessant, eben auch mit den Konfirmanden, weil irgendwann die Frage aufkam, als wir eben diese Ärzte ohne Grenzen besucht hatten, was macht das mit euch? Kann das auch anders werden? Oder auch eben UN, die Kriege, die ja auch die jungen Menschen belasten. Und dann die Antwort von einigen war ja, das wird immer so sein. Die Menschen wollen immer mehr haben, als sie schon haben. Und so traurig auch das jetzt im Moment klingen mag, aber ist da, ich finde, eine große Wahrheit auch drin. Und ich glaube, das war auch irgendwann die Erkenntnis auch so im Berufsleben. Eben diese fast unersättliche Gier für mich und abwehren dessen eben, was man nicht so gerne haben möchte. Und dieser Grundantrieb, und der lässt sich, egal wohin wir die Wirtschaft wachsen lassen, der lässt sich, das steckt wie tiefer. Und mir ging es um dieses Tieferliegende. Also wie kann man da rankommen, beziehungsweise was ist das eigentlich? Und wie können wir Menschen vielleicht auch lernen, mit weniger haben wollen, mit weniger Gier, viel zufriedener zu leben? Und ich glaube, das war so, ja, dadurch ist das wie ein Weg geworden. Und ich sagte anfangs, Meditation ist mir wichtig, aber auch einfach so dieses Seelsorgethema, weil ich finde, da kommt man so an dieses Grundsätzliche auch wie ran.
Ja, genau so, weil das Spannende ist ja, was ist denn die Wurzel oder was liegt unter der Gier? Es ist ja nicht einfach Gier, einfach so irgendwie lustig.
Ich glaube einfach die Angst. Ja. Die Angst vor dem schieren was ist, wenn ich nicht mehr bin? So dieses, ja, es geht irgendwo, ich glaube immer im Tiefsten, ich will überleben, irgendwie. Und selbst die Erkenntnis verinnerlicht, dieser Körper wird nicht überleben, aber dann doch überleben in der Geschichte, in irgendeiner wichtigen Erfindung, in irgendwas, was man in der Familie weitergibt, aber irgendwie unbedingt überleben wollen. Was ein natürliches Bedürfnis ist, also auch nicht zu verdammen. Aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn man damit vertraut wird.
Und wie nimmst du das auf jetzt in deiner Arbeit, in der Seelsorge, in der Meditation?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, in erster Linie einfach mit dem auch Raum geben. Also Raum geben für das, was wie auch da ist in einem Gespräch. Also ich verstehe mich da jetzt auch nicht als jemand, der irgendwie etwas weiß, was der andere nicht weiß, oder jetzt eine Lehre oder sagen, haben wollen ist nicht gut, sondern einfach, wie es ja auch bei mir immer mehr ein Weg ist, zu merken, was will man haben. Und wie vorhin so schön sagt, man ist auf diesem spirituellen Weg in Anführungszeichen, aber man will doch eigentlich die Erleuchtung haben oder die Erlösung oder man möchte haben. Also ich kann es eigentlich immer nur, ja, wie bei mir beobachten, diese Gier, und dann vielleicht auch mit etwas mehr Großzügigkeit, wenn ich sie bei mir sehe, versuchen auch bei anderen zu sagen, ja, sie einfach nur zu erkennen oder ihr Raum zu geben, und dann nimmt es seine Wege. und darauf wie zu vertrauen.
Da finde ich eben dann, da bin ich, glaube ich, hardcore reformiert, eben doch so im Kern meines Wesens. So dieses, es ist ja schon da. Also was willst du denn noch haben? Du hast ja schon alles. Also so, oder? Mit der Rechtfertigungslehre und so.
Ja, es stimmt. Aber ich finde, es ist eben sie vom Kopf eben einsinken zu lassen. Und das ist zumindest bei mir, ist das doch ein Weg. Also dass auch diese Erkenntnis vielleicht immer wieder wie aufblitzen kann, aber dann doch auch immer wieder Automatismen einsetzen, die den Eindruck geben, es scheint doch noch nicht alles da zu sein. Also, und wie diesen Automatismen oder diesen Gewohnheiten nicht auf die Spur zu kommen, aber sie einfach mal wie zu bemerken und sagen, ach ja, und dann ist das wie so, oh, wir haben mehr so ein, wie vor die Stirn hauen und sagen, ah oh nee, schon wieder, lalala, also so dieses, ja. Sie ist auch dann über sich selbst lachen können. Aber ich finde das mit, es ist schon alles da, ja. Aber als Mensch ist das Empfinden häufig doch noch ein anderes. Also es ist so, dieses sowohl als auch. Und manchmal erscheint es recht widersprüchlich. Und dann gibt es so dieses Festhalten, Festklammern, auch häufig an einer Idee oder an irgendwie Recht haben wollen. Und dann den Schritt zu machen, ach, okay, und dann wieder loslassen. Und darum, das ist meine Lieblingshandbewegung, auch in Gottesdiensten. Einfach so die Hand öffnen. Wie oft ist sie zu einer Faust doch zusammengeballt und hält an irgendwas fest und sie immer wieder wie aufmachen, loslassen. Und diese Worte, es ist inzwischen alles sowas von überbenutzt, dass es einem sowas von fast zum Hals heraushängt. Also, und das ist vielleicht genau das, der reformierte Gedanke, der ist da, es ist schon alles da, es gibt nichts mehr zu tun und trotzdem gibt es immer noch wie alles zu tun. Und dieser, es ist wie so eine Spannung auch natürlich zwischen beiden und die immer wieder auch bewusst zu erleben.
Ja, und es hat dann auch, wie du sagst, diese ganz körperliche Dimension von Hände öffnen, von irgendwie, keine Ahnung, Bauch entspannen oder was auch immer. Das Gesicht ist ja auch gerne irgendwie total involviert.
Ja, ja, und auch gerade, ich meine, meine Gemeinde findet es zum Teil schon ein wenig vielleicht auch nicht ganz so hilfreich, eben dieses auf den Atem zu kommen. Aber der ist, das ist so ein Signalgeber. Und das ist mir jetzt nicht nur im Reformierten, auch im Katholischen eigentlich, in diesen ganzen westlichen Formen, es ist so zu kurz gekommen, was der Körper an Signalen ausströmt oder auch was an Empfindungen da ist, an Gefühlen. Und nichts davon so super wichtig. Nee, es ist alles kein, alles, also es ist alles nicht die Quelle der Erleuchtung, aber es einfach mal wahrzunehmen, sagen, ich bin auch Mensch mit einem Körper und nicht nur Kopf, der denken kann. Und vielleicht, weil ich die Bewegung selbst so stark mitmachte, eben ob es Schule, Studium, Zweitstudium, Promotion, es war ja immer der Kopf, der durch die Wand durch wollte und der Körper musste irgendwie wie mit. Und überhaupt diese Erkenntnis zu merken, Kopf, Denken, wunderbar, toll, schön, aber es wird uns nicht die Antwort geben, nach der wir uns so sehnen oder auch die wir gerne haben möchten.
Meine Lehrerin sagt manchmal, der Kopf, der kann da nicht, der kann wie nicht mitkommen in den Moment. Das kann nur über den Körper, übers einfach, ja, übers Bewusstsein geschehen. Und der Kopf, der will das gar nicht hören.
Ja. Ja, findet es vielleicht manchmal einfach als Bedrohung, weil wenn wir das Denken nicht mehr so wichtig nehmen, ja, was ist es denn? Es scheint wie eine Bedrohung für das Denken selbst, aber natürlich auch für dieses ganze Menschenwesen, das sich ja so darauf verlässt, im Denken die nächste Antwort zu finden. Und das ist ja auch die Bemühung im ganzen technologischen Fortschritt. Jetzt so die Hoffnung, wir denken uns jetzt die Lösung für den Klimawandel oder für die Fragen aus dem All oder für das Gesundheitswesen. Und sicherlich, wir erdenken uns etwas und das wird auch verheben, bis dann die nächste Lösung kommen muss. Und das ist natürlich so, es fühlt sich an wie ein Hamsterrad aus meiner Sicht, statt mal dieses Stopp, Brems, was ist eigentlich da? Aber es ist so, wie die Menschen eben auch getaktet sind, insofern kein Urteil drüber. Aber ich glaube, das Denken wird uns nicht dahin bringen, wohin wir eigentlich möchten.
Nein, das ist auch meine Erkenntnis. Meine ziemlich, wie sagt man, ernüchternde und auch demütige Erkenntnis. So. Woher, wenn nicht aus dem Denken, Wie beschreibst du es? Woher kommen dann die Antworten? Woher kommen die Lösungen?
Ich glaube, es gibt noch wie eine andere Weisheit, die auch da ist und jetzt die einfach wie auch Raum braucht oder auch eine gewisse Ruhe oder um sich zeigen zu können, die vielleicht viel schüchterner ist als so diese vorlaute Denkaktion. Also ich habe das Gefühl, diese Denkaktion, die nimmt so immer wie die Hauptrolle auf der Bühne und da steht sie und ist einfach so auch lärmend. Und diese Weisheit, die steht so ein bisschen still in der Ecke. Und es gab einfach, fällt mir gerade ein, so eine ganz tolle Aufführung von Jedermann eben in Salzburg. Und da war sie auch so ganz klein verschüchtert, zeigte sich eben so diese Gnade, die einfach so ganz klein aus ihrer Ecke herauskam und sich kaum auf diese Bühne traute vor lauter Lärm. Aber ich glaube, auf die so ein bisschen auch hören können, ja, und auch sich die Zeit und auch die Geduld und vielleicht auch Demütigung, das fand ich auch ein passendes Wort, dieses demütig werden, ich kann es nicht aus mir heraus, so wie ich es gewohnt bin und gerne hätte.
Ja, und zum Glück auch, also ich finde es so erleichternd irgendwie, also schon auch, also macht schon auch, kann auch Angst machen, macht Angst, aber es ist doch so, ach, Gott sei Dank, ich muss nicht alles allein.
Also die Momente gibt es natürlich, Gott sei Dank, aber ich kenne auch die anderen gut. Man denkt, oh mein Gott, wie gut wäre es jetzt, wenn es jemanden gäbe, der einfach das Machtwort sprechen könnte. Und das sind natürlich auch die Jugendträume oder das erste Mal Platon. Also einfach diese Vorstellung, es könne einfach gelöst werden. Und ich glaube, da kommt für mich vielleicht auch wie so diese Jesus-Erzählung, ist einfach so diese Verbindung zu der eine Retter, der kommt und alles lösen kann. Und dass in dieser Person sich deshalb auch so die ganzen Hoffnungen wie auch sammeln und kulminieren können. Und gleichzeitig bin ich mir manchmal unsicher, ob das so genau das ist, was das Ziel dieser eher christlichen Botschaft auch ist. Oder wenn er heute nochmal wirklich vor uns stünde, war das die Botschaft, ich bin der Retter, oder ist es nicht einfach mehr dieses Zurückverweisen auf uns selbst und dieses Leben mit der, ja auch mit diesem Schmerz, dass wir es nicht lösen können, mit dieser Ohnmacht, mit dem es so gerne eingreifen, wir würden so gerne eingreifen und es lösen, aber dass es häufig auch nicht geht und dieses Aushalten und gleichzeitig eben auch wissen, es ist in Ordnung, dass wir es nicht lösen können. Es ist schon gelöst. Und diese komplexe Gemengelage an auch Gefühlen, an Gedanken, an Empfindungen, ja, und die auch wie zuzulassen. Es wird uns keiner von außen retten.
Nein, eben, weil es, das, genau wie du sagst, weil wir sind schon Gerettete. Es ist schon getan, aber das, ja, das eben, das braucht einen Weg dorthin, das so zu sehen oder auch so klar zu erleben im Körper. Wie sieht denn das Üben, dein Üben heute aus, wenn du sagst, du bist nicht mehr so streng, du bist ein bisschen auch weicher geworden in deinem Sitzen?
Also, ja, ich würde schon sagen, also das morgens sich eine Stunde Zeit zu nehmen, aber jetzt auch eher mit leichten Übungen, also nicht mehr anstrengendes Yoga, sondern einfach den Körper wie auch wach werden lassen und dann eine halbe Stunde sitzen, das tut gut. Und tagsüber einfach immer wieder, wenn es möglich ist, einfach mal dieses Durchatmen, okay, dieses Spüren, Füße am Boden, Gesäß auf dem Stuhl. Ah ja, gut, okay, noch alles da. Und dann kommt das Nächste und das kommt, wie es kommt. Und ja, einfach, ich glaube, dieses auch liebevollerer Umgang und dieses Über-Ich, was ich vermute mal bei einigen von uns so wie auch doch irgendwo auf der Schulter oder im Nacken sitzt, wenn die Stimme laut wird, sagen, ja, okay, bist gehört, ist in Ordnung, aber sie nicht mehr dieses Ernsthafte, alles ein bisschen lustiger nehmen. Also, und insofern vielleicht auch die Änderung aus diesem ganz strengen Sitzen, mehr lachen. Es gibt so viele Gelegenheiten, auch mal zu lachen oder Vielleicht auch zu weinen, aber was auch immer da ist, das ist da, weil es in dem Moment gesehen werden möchte und so gut es geht, es zu sehen. Und das mag sich jetzt vielleicht, keine Ahnung, mit dem Mikrofon vor der Nase alles ein ganz merkwürdig anhören, ich weiß es gar nicht. Aber einfach was da ist, dem Raum geben, so gut es geht. Und was nicht geht, das kommt ein anderes Mal. Also in deiner gewissen Weise auch vertrauensvoll, was jetzt nicht gesehen wird, es kommt ganz bestimmt, 100%, es kommt wieder. Also es wird die Gelegenheit, gibt es nochmal.
Ja, genau, eben das muss, man muss das gar nicht machen. Es braucht gar keine Anstrengung, weil die Muster, die werden so offensichtlich. Oder dein Gepäck, es wird, wenn du auf diesen Pfad geworfen wirst oder wenn du, wie auch immer das geschieht, ich bin mir da gar nicht so sicher, ob man sich dafür entscheidet oder nicht. Ja, das kommt.
Ich glaube, man kann schon immer auch wieder den Abzweiger woanders hinnehmen, aber also jetzt ist es, wie es ist und insofern, wir gehen mal weiter, soweit es geht und vielleicht, wenn wir in 5 Jahren oder in einem Jahr sprechen, ist es wieder anders. Es ist einfach auch diese Beweglichkeit und ich glaube, das merke ich einfach für mich, die Beweglichkeit, die tut gut und dieses Eingeengte, Eingestrengte, so muss es sein, so gehört es sich, einfach mal sagen, eben wieder Hand auf, loslassen. Genau, sich einfach darauf auch einlassen und manchmal auch springen und gar nicht wissen, wohin es führt. Und dann eben sehen.
Ja, weil wirklich wissen können wir es ja eh nicht.
Okay, ja, es gibt, also das Wissen zeigt sich wie auf dem Weg, also beim Unterwegssein. Und ich glaube, so dieses Grundvertrauen, es zeigt sich im eigenen Rhythmus. Und es ist auch nicht schlimm, wenn ich irgendwann sterbe und was auch immer nicht geschehen ist. Also das, was möglich war, ist möglich.
Denkst du, es geht dann einfach weiter, wenn wir gestorben sind?
Ehrlich gesagt, ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich glaube einfach, es ist so oft die Erfahrung, wie am Ende des Ausatems, dann ist die Pause. Und die ist so wohltuend. Und dann kommt irgendwann der nächste Einatem und der ist auch wohltuend. Und wenn ich mir dafür die Zeit nehme, es ist einfach, keine Ahnung, also vielleicht ist das dann auch so.
Ja. Ich mag das selbst auch ganz gern, so diese, das hat so was unglaublich Simples auch. So simpel und aber so faszinierend. Es wird nie langweilig.
Ja, genau. Ja, es wird nie langweilig und es ist, ich kann es gar nicht sagen, es ist so dieses und wenn jetzt so eine gewisse Anspannung auch da ist, weil es ist eine ungewohnte Situation, merkt man, wie dieser Ausatmen, Gott, es kann so wie abgegeben werden. Und dann, dass er auch dann wie wiederkommt. Es ist einfach so fantastisch.
Und auch das, du musst es nicht tun, niemand muss es tun. Das kommt von alleine, solange wir in diesem Körper leben, das geschieht einfach. Ich finde das auch, das ist so ein schöner Hinweis darauf, eben das ist schon für dich gesorgt, das ist schon getan.
Ja, genau. Vielleicht auch, schön, das hört sich jetzt natürlich, wo wir hier so entspannt auch sitzen können, ich meine, es gibt auch viele Situationen, aber ich sagte vorhin, rief jemand an und sagte, ja, der Vater ist jetzt gestorben. Und das sind natürlich auch Momente, die ja auch bei jedem wie einfahren oder auch den Atem stocken lassen oder der Atem fließt nicht immer so locker, frei und fröhlich wie am Ende eines 10-tägigen Retreats, dann ist es nochmal anders. Und auch das, wie zum Beispiel, es ist auch in Ordnung, dass er jetzt, es ist Zwerchfell angespannter als in einer anderen Situation. Ja, das ist halt jetzt so. Und deshalb, glaube, was man im Moment ja beim Meditieren so erlebt, dieses, es muss gut tun, es muss entspannen. Und es hat sicherlich auch die ganzen Qualitäten ganz unbestritten. Aber es kann auch Phasen geben, wo es einfach einfach auch einen ganz unruhigen Geist hat, weil enorm viel anliegt oder von wo auch immer eben jetzt durch eine solche schwierige Situation im Leben der Vater steht, das ist einfach einschneidend. Dann ist es nicht entspannt, da kommt alles Mögliche, kann passieren. Und dann steht man nach einer halben Stunde oder Stunde nicht auf und sagt, ach, erfrischt und super, sondern ja, ich habe jetzt eine Stunde gesessen und es war viel Unruhe. Aber ich glaube, auch das ist dann eben das, was dann war, und sich da nicht noch zusätzlich zu quälen und zu denken, oh Gott, jetzt habe ich auch noch schlecht meditiert, oh mein Gott, sondern nein, das war die Wirklichkeit dieses Moments, voll in Ordnung. Und dann wird es auch irgendwann wieder anders. Und vielleicht gibt es klitzekleine Millisekunden, die man gar nicht bewusst wahrnimmt in dieser Stunde, die dann auch nochmal wieder anders geerdet haben, aber so als Anknüpfungspunkt und deshalb vielleicht von der Praxis dieses immer wieder, also nicht sagen, es gibt ja einfach dieses es versuchen zu einem Tagesrhythmus zu machen.
Also auch mit der Regelmäßigkeit, oder? Verstehe ich das richtig?
Ja, auch mit der Regelmäßigkeit, also schon versuchen, eben so gut es möglich ist, aber zu sagen, doch jeden Tag, und wenn es nur eine Viertelstunde in bestimmten Phasen ist, aber doch versuchen, irgendwo diese Zeit zu finden. Und dann gibt es vielleicht mal, keine Ahnung, vielleicht Freunde, die wie mitsitzen, dass man sagen kann, aha, einmal in der Woche verabredet man sich bewusst und sitzt mal eine Stunde zusammen oder verbringt vielleicht auch mal ein Wochenende zusammen. Dann ist es nochmal wie anders. Aber die Regelmäßigkeit und auch in Zeiten, in denen es keinen Millimeter irgendwo hinzugehen scheint, weil es geht sowieso nirgendwo hin, aber wo es ganz unruhig zu sein scheint, auch dann einfach mal ein bisschen weitermachen.
Das finde ich auch noch spannend, so zu beobachten, wie Meditieren ist ja total in, man macht das ja jetzt. Und wie da der Anspruch manchmal vorhanden ist, dass man einfach sofort das kann, also dass man kann einfach eine Stunde lang sitzen und es ist dann still.
Ja.
What?
Genau, und das scheint eben auch so ein bisschen dieser Überanspruch der Westler, also der Menschen in dem westlichen Kontext groß geworden sind, zu sein. Und ich muss immer an einen Yogalehrer irgendwann mal denken, der sagte, früher musste man erst, keine Ahnung, 6 oder 7 Jahre den Hof kehren, bevor man überhaupt drankam. Und insofern ist ja auch Yoga eigentlich so im Sinne von Patanjali eigentlich so ein 8-stufiger Weg. Und man fängt erst mal vorne an und macht auch mal die Asanas einfach über ein paar Jahre oder Zeiten. Und wie gesagt, ich habe manchmal eben auch in den Retreats, wo Leute von null kommen, mir das ist also eine total, also erscheint als eine totale Überforderung. Zumindest wäre es das für mich gewesen. Anderen mag es anders gehen. Aber ich glaube, sich auch den Weg zuzugestehen. Und vielleicht ist es auch gar nicht für jeden der Weg. Ich kann nur für mich sagen, ich finde es hilfreich, zu sitzen und die Augen zu schließen, weil es wie eine Sammlung ist und viele Außenablenkungen wie wegnimmt, die auch beim Spazierengehen. Es ist was, wenn ich spazieren gehe, gehe ich spazieren, dann muss ich das nicht meditieren nennen. Weil was spricht gegen einen schönen Spaziergang? Es ist einfach.
Es ist was anderes, oder?
Ja, aber es ist jetzt nicht schlimmer oder besser oder schlechter oder was auch immer. Man muss das dem nachgehen, wo es einen selbst hinzieht. Und wenn alle meinen, es ist Meditieren und es für mich selbst nicht stimmt, dann muss ich den eigenen Weg finden. Und ich finde, das ist ja heute das Geniale. Es gibt diese Freiheiten. Und dann, für manche mag es über Tanzen sein oder vielleicht ist es für manche über Sitzen und dann geht es zum Tanzen, was weiß ich denn, aber dem so nachzugehen.
Du meinst auch so den eigenen Zugang zur Stille, wie auch immer die sich dir dann zeigen mag, zu finden?
Ja, weil sie ist ja eigentlich immer da. Und es ist höchstens, dass man durch das eigene Denken wie dann selbst nicht ganz so da ist. Und insofern, was auch immer dabei hilft, dass die Gedanken mehr als Hintergrundgeräusche, also in den Hintergrund treten können, was auch immer hilft, dass man sie nicht so wichtig nimmt, so nicht so große Erwartungen an sich stellt. Und das Und das ist eben bei jedem Menschen anders. Und das muss man für sich selbst herausfinden. Aber ich glaube, es ist gut, wenn man es für sich selbst herausfindet.
Voll. Und eine Frage, die jetzt vor allem für mich ist und die vor allem mich mega Wunder nimmt.
Jetzt bin ich gespannt.
Womit sitzt du im Moment? Oder was ist so im Moment das, was dich am meisten beschäftigt? Oder deine Einsicht, deine momentane Einsicht?
Meine momentane Einsicht.
Manchmal gibt es auch so Dinge, die sind jetzt gerade zuvorderst.
Ich würde sagen, also Anfang, keine Ahnung, was als nächstes. Dieses eigentlich Nichtwissen und Nichtwissen im Sinne von, was auch gut für mich ist oder nicht gut. Also einfach dieses Bemerken, das, was da ist. Das ist genau das, was jetzt da sein soll, mich mit dem anzufreunden und so diesem subtilen Ablehnungen oder subtilen haben wollen. Ich glaube, das ist im Moment wieder einfach sehr, sehr deutlich. Ja.
Danke. Ich finde das immer mega spannend, so mit anderen, die auch, ja, halt.
Was ist es denn bei dir? Puh.
Mich interessiert im Moment ganz stark das Thema in Beziehung sein und gesunde Kommunikation und, und wie gar nicht selbstverständlich das ist. Weißt du, wie wenig Fähigkeiten wir eigentlich haben in diesen Bereichen?
Ja, das fällt mir auch, also geht mir bei mir auch immer wieder so. Sich auch diese zum Teil Sprachlosigkeit, aber zum Teil auch vorschnelles Sprechen und insofern eben auch das entschleunigte Sprechen, was natürlich auch wieder ein gewisser zu einem Anspruch werden kann. Und gerade dann, wenn doch einiges auf der Agenda ist, und das ist jetzt im Fahrberuf einfach zum Teil auch nicht zu steuern, aber das ist auch in keinem anderen Beruf zu steuern. Also das Gefühl, dass die Pausen sich nehmen und dass das häufig wichtiger ist, als beim nächsten Ziel in irgendeiner Form, wie auch immer, gut anzukommen, sondern von dem To-Do weg, was noch alles ist, sondern jetzt ist der Moment. Und das finde ich jetzt auch gerade wieder auch in unserer Begegnung und auch häufig einfach mit Menschen, wenn man zu zweit unterwegs ist, dass man sehr viel besser wahrnehmen kann, wo sind wir gerade. Also, und das sind natürlich dann ganz reiche und auch geschenkte Begegnungen. Sie können manchmal kurz sein, manchmal auch länger. Mir persönlich fällt es, dieses Beziehung in Beziehung sein, sehr viel leichter mit einer Zweierbeziehung, als wenn jetzt da eine große Runde oder auch eine große Gemeinde sitzt.
Ja, große Gruppen sind auch nicht meins. Sehr schön. Danke vielmal.
Ich danke dir. Danke, Lina. Cool.
Ilona Mons war das. Sie ist Pfarrerin in Kappel am Albis und blickt auf einige Momente in der Meditation, in der Stille zurück. Wie geht es dir beim Meditieren? Was sind deine Einsichten? Womit fühlst du dich am wohlsten? Ist es das Vipassana oder ist es eher so ein Freestyle-Approach? Lass es uns doch wissen, wie immer in den Kommentaren, auf der Website, Social Media oder contact@reflab.ch. Du weißt, wir freuen uns unglaublich, von dir zu hören. Merci vielmals fürs Zuhören und bis in 2 Wochen. Reflab.